Deutschlandfunk, das war der Tag.
Und dazu begrüßt sie Jürgen Zurheide. Gut gemeint ist nicht immer gut gemacht. Das könnte man heute gleich zweimal sagen. Da war einmal dieses Gerichtsurteil in Thüringen, das Paritätsurteil. Und das Paritätsgesetz, es wurde als nicht verfassungsmäßig qualifiziert. Da will man auf der einen Seite mehr Frauen ins Parlament holen. Das will zumindest eine politische Mehrheit. Allerdings die AfD, Klammer auf, ein eher Altherrenverein, ist dagegen und bekommt vor dem Verfassungsgericht Recht. So geht es offensichtlich nicht. Zweitens, auch viele Menschen werden sagen, ja, Großkonzerne wie Apple sollen und müssen mehr Steuern zahlen in Europa. Die Europäische Kommission hat das auch versucht. 13 Milliarden, um diese Summe geht es, aber vor Gericht ist man erst einmal gescheitert. Gut gemeint ist nicht immer gut gemacht. Über beide Themen werden wir Sie heute Abend ausführlich informieren. Dann haben wir unter anderem noch das Folgende. Die Balearen schließen die Lokale in den Partyhochburgen wieder. Corona lässt grüßen und ist noch lange nicht weg. Dann schauen wir uns den Konflikt an zwischen den Vereinigten Staaten und China. Er scheint weiter zu eskalieren. Eine Spirale aus Sanktionen auf der einen Seite und Gegensanktionen, sie dreht sich. Und sie dreht sich immer schlimmer. Natürlich am Schluss schauen wir auch in die Kommentarspalten von morgen. Wir beginnen in Thüringen. Das Verfassungsgericht hat das Paritätsgesetz gekippt. Und damit hat die alte und in Klammern auch die neue Regierung eine erhebliche Schlappe erlitten. Henry Bernhard mit den Einzelheiten.
Das 7. Gesetz zur Änderung des Thüringer Landeswahlgesetzes, Einführung der paritätischen Quotierung, ist nichtig.
Der Präsident des Thüringer Verfassungsgerichts, Stefan Kaufmann, brauchte nicht lange, um das Paritätsgesetz zu Fall zu bringen. Die Begründung aber dauerte dann doch eine ganze Stunde. Zentrale Aussage: Das Paritätsgesetz beeinträchtige das Recht auf Freiheit und Gleichheit der Wahl und die Rechte der Parteien und damit gleichermaßen das aktive und das passive Wahlrecht. Die Parteien hätten nicht mehr das Recht auf freie Entfaltung, wenn es zum Beispiel zu ihrem Programm besser passe, mehr Männer oder Frauen nach vorn zu stellen. Schon die Listenaufstellung müsse ohne staatliche Beschränkungen den Keim der freien Wahl in sich tragen, bei der jeder gleiche Chancen haben müsse, auf jeden Listenplatz zu kandidieren.
Durch diese Aufstellung wird eine notwendige Voraussetzung für die Wahl selbst geschaffen und das aktive und passive Wahlrecht unmittelbar berührt.
In der Programmgestaltung seien Parteien frei. Eine Quote könne darauf aber verfassungswidrig Einfluss nehmen.
So wäre eine Partei, die in nachvollziehbarer Weise davon ausgeht, ihre politische Programmatik am besten mit einem besonders hohen Frauen- oder umgekehrt mit einem besonders hohen Männeranteil der Wählerschaft nahezubringen, gezwungen, auf diesen Weg zur Vermittlung ihrer Programmatik zu verzichten.
Das Gericht äußerte zwar Verständnis für das Ziel der Frauenförderung, aber das Parlament sei eben kein starrer Spiegel der Gesellschaft, sondern werde vom gesamten Volk als Vertreter aller gewählt. Das im Grundgesetz verankerte Staatsziel der Gleichberechtigung begründe kein subjektives Recht. Drei der neuen Richter, darunter die zwei einzigen Frauen, gaben abweichende Voten ab. Sie halten das Paritätsgesetz für verfassungskonform. Einer von ihnen, Jens Petermann, beklagte eine strukturelle Diskriminierung von Frauen in der Politik.
Diese strukturelle Benachteiligung legt nahe, dass dieser Benachteiligung durch in den Verfassungen vorgegebenen Mittel und Instrumenten nicht nur entgegengewirkt werden darf, sondern auch muss.
Die Reaktionen auf das Urteil verliefen erwartbar. Der grüne Justizminister in Thüringen, Dirk Adams, versuchte, das Gesicht zu wahren.
Die Begründung des Urteils zeigt, auch gerade mit den Sondervoten, dass man diese verfassungsrechtlich wichtige Frage unterschiedlich bewerten kann. Insofern nehmen wir das Urteil mit Respekt zur Kenntnis und werden uns die Begründung ganz intensiv anschauen, um zu sehen, welche wertvollen Hinweise darin stecken, wie die Gleichstellung von Frauen und Männern, die ja Verfassungsauftrag ist in Thüringen, jetzt weiterhin vorangetrieben werden kann.
Die AfD triumphierte. Der Thüringer Vorsitzende Björn Höcke sprach von einem Sieg für die Demokratie und den Verfassungsstaat. Sein Co-Vorsitzender Stefan Möller zeigte sich erfreut. Die Quote hätte die stark männerdominierte AfD erheblich benachteiligt.
Wir freuen uns über jedes Mitglied, was bei uns mitarbeitet und das Geschlecht ist uns dabei reichlich egal. Die Überzeugung zählt bei uns.
Der ehemalige Thüringer CDU-Vorsitzende Mike Moring twitterte, den Erfolg der AfD hätte man sich schenken können. CDU und FDP hielten das Paritätsgesetz zwar auch für verfassungswidrig, wollten es aber parlamentarisch bekämpfen.
Das war der Bericht von Henry Bernhard. Bis auf die AfD wollen alle im Bundestag vertretenen Parteien die Frauen fördern. Nun ja, rhetorisch wollen sie das auf jeden Fall. In der Praxis sieht das dann gelegentlich schon wieder anders aus. Wir haben nachgefragt, welche Konsequenzen hat denn dieses Urteil und welche Reaktionen gibt es im politischen Berlin? Die Kollegin Barbara Schmidt-Matern fasst sie zusammen.
Im Deutschen Bundestag war die Debatte um mehr Frauen im Parlament zuletzt in einen tiefen Dornröschenschlaf verfallen. Auch beim Thema Wahlrechtsreform geht es fast ausschließlich um eine Verkleinerung des Bundestags. Die Forderung nach mehr Gleichstellung bildete allenfalls noch ein Anhängsel. Nun aber wittern die Befürworter und Unterstützerinnen wieder Morgenluft. Erst der CDU-Vorstoß für eine Frauenquote, dann die neue geplante Gleichstellungsstrategie der Bundesregierung und heute nun das Urteil in Thüringen. Dass die Verfassungsrichter dort das Landesparitätsgesetz für nichtig erklärt haben, hält Elke Ferner vom Deutschen Frauenrat zwar für eine herbe Niederlage, sie sagt aber auch:
Die Debatte ist natürlich nicht beendet, denn das thüringische Landesverfassungsgericht ist ein Landesverfassungsgericht und kein Bundesverfassungsgericht. Und da Artikel 3 Grundgesetz auch in Thüringen gilt, finde ich, muss jetzt das Bundesverfassungsgericht die Abwägung treffen, ob die Gleichstellung von Frauen und Männern und vor allen Dingen die Förderung der tatsächlichen Gleichstellung von Frauen und Männern vereinbar ist mit einem Paritätsgesetz. Und das kann nach meiner Auffassung das Bundesverfassungsgericht am besten.
Erklärt im Gespräch mit unserem Sender Elke Ferner, die bis 2017 für die SPD im Bundestag saß. Das Grundgesetz verpflichte den Staat in Artikel 3, die Gleichberechtigung von Frauen und Männern durchzusetzen und auf die Beseitigung bestehender Nachteile hinzuwirken.
Nur dann, wenn ich beide Gruppen auch gleichermaßen im Parlament vertreten habe, dann ist es auch demokratisch legitimiert. Und da die Parteien es ja bisher aus eigener Kraft nicht geschafft haben, die Wahllisten zumindest mal paritätisch zu besetzen, ist eben jetzt der Zeitpunkt, das auch zu machen, nachdem das Grundgesetz schon über 70 Jahre gilt.
Linke und Grüne im Bundestag argumentieren ähnlich. Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt fordert eine Kommission, die ein rechtssicheres Paritätsgesetz erarbeiten soll. Das Thüringer Urteil ändere nichts daran, dass die Parlamente die gesellschaftliche Realität nicht abbilden würden, erklärt die Grünen-Politikerin. Die AfD, die in Thüringen geklagt hatte, zeigt sich unterdessen hoch erfreut. Ihr Bundestagsabgeordneter Fabian Jacobi spricht von einem Anschlag auf die Verfassung, der von den Richtern abgewehrt worden sei. Auch Stefan Thomae, Vizechef der FDP-Bundestagsfraktion, begrüßt gegenüber unserem Hauptstadtstudio das Urteil.
Wie eine Liste auszusehen hat, das entscheiden die Mitglieder einer Partei. Die Delegierten müssen entscheiden, ob ihnen geschlechtermäßige Ausgewogenheit wichtiger ist oder vielleicht eine regionale Ausgewogenheit oder die Ausgewogenheit der Altersgruppen. Und deswegen bringt ein Paritätsgesetz nicht mehr, sondern weniger Wahlmöglichkeiten und ist deswegen ein Demokratieverlust und kein Demokratiegewinn.
Deshalb, so ergänzt der FDP-Politiker, sei jetzt völlig klar, dass Paritätsgesichtspunkte bei der Reform des Bundestags keine Rolle spielen dürften. Die Liberalen zählen neben AfD und Union zu den Fraktionen im Bundestag mit dem geringsten Frauenanteil. Ende August wird in Brandenburg ein weiteres Verfassungsurteil zum dortigen neuen Paritätsgesetz erwartet. Auch dann wird der Bundestag wieder genau hinhören.
Das war der Bericht von Barbara Schmidt-Matern. Es geht um viel Geld, 13 Milliarden Euro. Die Europäische Kommission will Irland zwingen, dieses Geld von Apple einzutreiben. Es geht um Umweggeschäfte und darum, dass Gewinne hin und her geschoben werden. Und wir alle wissen natürlich, Irland ist eines jener Niedrigsteuerländer. Das heißt, Unternehmen lassen gerne Gewinne dort anfallen, wo man wenig Steuern zahlt. Und damit sind wir bei den Tricksereien, die heute für viele offensichtlich üblich sind. Die Europäische Kommission hat gesagt Nein. Und dagegen hat natürlich Irland genauso geklagt wie eben auch Apple. Und das Europäische Gericht heute? Nun ja, hören Sie selbst, Sie sagen, die Europäische Union hat nicht recht. Paul Vorreiter.
Es sollte eine Rekordrechnung werden. 13 Milliarden Euro Nachzahlung für einen 11-jährigen Zeitraum. Aber dieses Geld kann der US-Technologiekonzern Apple erstmal für sich behalten und es nicht an die irische Staatskasse überweisen, so wie es die EU-Kommission im Jahr 2016 gefordert hatte. Die Brüsseler Behörde will das Urteil prüfen, wie ihre Sprecherin heute sagte. Die Kommission könnte Rechtsmittel vor dem Europäischen Gerichtshof einlegen.
We will carefully study the judgment and reflect on possible next steps.
Nach dem Urteil des EU-Gerichts ist die Kommission fälschlicherweise davon ausgegangen, dass der iPhone-Hersteller unrechtmäßige Steuervergünstigungen erhalten hat. Beziehungsweise konnte die Kommission nicht darlegen, dass es in einem Steuerabkommen mit den irischen Behörden einen Vorteil gab. Gegen den Beschluss hatten sowohl der Konzern als auch Irland geklagt, dass das Geld gar nicht eintreiben wollte. Es wollte seinen Ruf als attraktiver Steuerstandort behalten und fand, dass alles nach rechten Dingen zugegangen ist. Bei dem Steuermodell wurde der Gewinn aus dem Verkauf der Apple-Produkte in Europa aufgespalten. Nur ein kleiner Teil wurde über den Standort in Dublin abgerechnet, der Großteil des Gewinns ging an den Verwaltungssitz. Apple hatte argumentiert, in seinem Heimatland würden die Produkte entwickelt, damit die Werte geschaffen und deshalb müsse der iPhone-Hersteller den Großteil seiner Gewinne in den USA versteuern. Irland habe deshalb zu Recht nur den Teil der bei den Tochterfirmen verbuchten Gewinne besteuert, die auf Aktivitäten in dem Land zurückgingen. Und so hatte der Technologiekonzern 2011 bei einem Gewinn von 16 Milliarden Euro weniger als 50 Millionen Euro in Irland versteuert. Der effektive Steuerzins betrug im Jahr 2014
0,005%.
0,005% hat der EU-Wettbewerbskommissarin Margarete Vestager im Jahr 2016 ungläubig betont. Das Urteil ist vor allem eine Niederlage für die Dänen, die sich den Ruf erarbeitet hat, im Kampf gegen Steuervermeidung auch konsequent gegen die großen Konzerne vorzugehen. Die Forderung gegen Apple war ihr größter Coup. Markus Ferber, CSU-Wirtschaftspolitiker im Europaparlament, sagte, es sei nicht die erste beihilferechtliche Entscheidung, die der Wettbewerbskommissarin um die Ohren fliege. Mit ihrem Übereifer habe sie dem Kampf gegen Steuervermeidung am Ende einen Bärendienst erwiesen. Für Sven Giegold, Finanzpolitiker der Grünen im Europaparlament, ist es
ein ganz schwarzer Tag für die Steuergerechtigkeit in Europa. Es zeigt klar, die europäischen Beihilferegeln sind nicht geeignet, um das Steuerdumping zu beenden. Jetzt muss der Gesetzgeber übernehmen, die Blockade der entsprechenden Vorschläge der Europäischen Kommission im Rat der Mitgliedsländer muss durchbrochen werden. Jetzt ist die Bundesregierung gefragt, Herr Altmaier, Herr Scholz zu liefern und entsprechend eine Offensive für eine gemeinsame Unternehmensbesteuerung in Europa auf den Weg zu bringen.
Fast parallel zur Urteilsverkündung ist die EU-Kommission heute mit einem Steuerpaket in die Offensive gegangen. Das Paket aus drei ineinandergreifenden Initiativen soll unter anderem Steuervorschriften vereinfachen und unnötige administrative Hindernisse beseitigen. Unter anderem sollen die EU-Vorschriften zur Steuertransparenz auf digitale Plattformen erweitert werden. Dem Vorschlag nach sollen sich die Mitgliedstaaten automatisch über die Einnahmen austauschen, die Verkäufer auf Online-Plattformen erzielen. Gemeinsame Steuerprüfungen sollen den Kampf gegen Steuermissbrauch verstärken.
Das war der Bericht des Kollegen Paul Vorreiter. Wir wollen beim Thema bleiben, wollen das Ganze bewerten und vor allen Dingen fragen, was kann die Europäische Kommission denn möglicherweise machen oder die Gerichte. Da möchte ich reden mit Fabio De Masi von der Linken, der jetzt am Telefon ist. Einen schönen guten Abend.
Guten Abend, Herr Zuheide.
Beginnen wir zunächst nochmal mit dem Rückblick, was da Apple seinerzeit gemacht hat. Also als erstes vielleicht nochmal der Deal, den Apple mit Irland gemacht hat. Ich meine, wie Sie den bewerten, ich habe eine Ahnung, was Sie dazu sagen.
Ja, der Deal, der stinkt nach meiner Meinung. Nur damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht verstehen, wie die dort ihre Steuern gedrückt haben. Sie haben nämlich im Endeffekt, das sind die Schätzungen, weniger als 1% Steuern auf ihre Gewinne in der EU gezahlt. 2014 waren es 0,005%. Das sind für all diejenigen, die nicht so stark im Kopf rechnen, sind 50 Euro für jede Million Gewinn. Also davon kann jeder Taxifahrer oder so nur träumen. Und wie haben sie das gemacht? Sie haben im Prinzip die Apple-Geräte von vielen Standorten, wo die produziert werden, sehr günstig eingekauft über eine irische Tochtergesellschaft, sodass sie da möglichst wenig Geld hinüberweisen mussten und dort möglichst wenig Gewinne angefallen sind. Und dann haben sie die zum Beispiel an Apple Deutschland sehr teuer verkauft, sodass Apple Deutschland alles, was sie verdienen mit dem Verkauf dieser Geräte, im Prinzip wieder nach Irland überwiesen haben. Und dann haben sie diese Gewinne in Irland eben fast vollständig verbucht und dann an Verwaltungsgesellschaften weitergeleitet, die gar keinen festen Sitz hatten. Und von daher gab es überhaupt kein Land, wo die faktisch saßen. Und es wurden auch kaum Steuern darauf abgeführt. Und das ist natürlich etwas, was wir nicht dulden können in Europa. Die Amerikaner sagen, naja, wir haben ja die ganzen schönen Apple-Produkte entwickelt. Wir schaffen die Werte, aber es ist ja so, dass die eben in Europa auch die Infrastruktur nutzen und auch unsere Daten nutzen, damit ihre Produkte eben wertvoller werden.
Jetzt werden wir versuchen, was abzuschichten. Wir haben das Urteil auf der einen Seite und wir haben das Vorgehen der Europäischen Kommission. Beides können wir vielleicht getrennt bewerten, weil ich glaube, das ist notwendig. Zunächst mal das Urteil heute. Betreiben Sie Richterschelte?
Nein, ich werde jetzt nicht kommentieren, was das Gericht dort entschieden hat. Nun, Sie können sich denken, dass ich von diesem Urteil nicht überzeugt bin. In der Vergangenheit war es so, dass auch immer wieder solche Urteile, das war ja die erste Instanz, also das Gericht der Europäischen Union, vom Europäischen Gerichtshof wieder aufgehoben wurden. Aber es zeigt eben auch, wir haben ein fundamentales Problem in Europa, denn wir haben eben nicht genügend Rechtssicherheit gegen diese Steuertricks. Das Beihilferecht, das die EU-Kommission nutzt, ist offenbar nicht hinreichend, um uns abzusichern gegen solche Steuertricks. Von daher müssen wir auch über politische Maßnahmen dann anschließend diskutieren. Denn im Kern kann die EU-Kommission ja nicht gegen den Steuersatz vorgehen, sagen, der ist zu niedrig oder so, weil wir haben eben nationale Steuersätze in Europa, sondern was die EU-Kommission noch machen kann, ist zu sagen, da wird jetzt ein Unternehmen bevorzugt wie Apple. Das heißt auf Deutsch, wenn Google 0% Steuern zahlt und Apple 1%, dann ist das eine Diskriminierung von Apple. Wenn beide 0% zahlen oder beide 1%, dann ist das kein Problem. Und das zeigt, das Beihilferecht ist ein stumpfes Schwert und deswegen brauchen wir andere Maßnahmen auch.
Das ist ja genau der Punkt in der Analyse, dass viele, die das vielleicht ähnlich empörend finden, wie Sie sagen, es fehlt schlicht die Rechtsgrundlage. Frau Vestager hat sich da möglicherweise verpokert.
Nun, ich denke, die EU-Kommission sollte jetzt erstmal diesen Kampf ausfechten und auch vor den Europäischen Gerichtshof ziehen, denn es ist so, dass es doch große Fragezeichen gibt. Also ich habe ja gerade erläutert, wie man zum Beispiel die Preise künstlich manipuliert, um dann möglichst teuer zum Beispiel die Geräte zu verkaufen an Apple Deutschland. Das nennt man die sogenannten Transferpreise. Also mit diesen künstlichen Preisen werden die Gewinne über Ländergrenzen quasi wie Amazon-Pakete hin und her geschoben innerhalb eines Konzerns. Aber die Gewinne bleiben ja im Konzern noch. Und da gibt es eben diese Maßnahmen, dass man sagt, wenn diese Preise verzerrt sind und nicht echten Marktpreisen entsprechen, dann kann man gegen das Unternehmen vorgehen. Das Problem ist, dass das eben ein sehr bürokratisches Verfahren ist. Es gibt tausende von Finanzflüssen, Transaktionen innerhalb von großen Konzernen und unsere Steuerbehörden haben oft keine vergleichbaren Preise. Denn welchen Wert messe ich zum Beispiel der Apple-Lizenz bei? Das ist eben sehr schwierig und deswegen ist es sicherlich so, dass man generell auch andere Regeln braucht. Ich glaube aber, dass es durchaus noch eine Restchance gibt, auch im Fall von Apple hier erfolgreich zu sein. Aber viel, viel wichtiger wären wirklich robuste Regeln gegen diese Steuertricks.
Viele sagen heute, die das ändern wollen, so wie Sie, wir brauchen sowas wie eine Digitalsteuer. Dann haben wir auch nicht die Problematik, die Sie ganz am Anfang angesprochen haben, dass natürlich Apple auch im Moment viele Gewinne und viele Dinge, die im Ausland liegen, wieder in die Vereinigten Staaten zurücktransferiert. Das ist aber ein anderes Thema. Brauchen wir die Digitalsteuer und könnte sie helfen?
Ich glaube, dass eine reine Digitalsteuer alleine unzureichend wäre. Der Ansatz ist allerdings richtig, dass wir darüber nachdenken müssen, ob wir nicht stärker dort auch Unternehmen besteuern, wo sie ihre Umsätze machen. Das heißt, wenn zum Beispiel Google, die Suchmaschine, die verkaufen ja kein Produkt, sondern die nutzen unsere Daten und verkaufen dann Werbung. Das heißt, die machen ihre Gewinne ja auch mit den Nutzerdaten von Deutschen, von Franzosen, von Spaniern. Und dann müssen wir eben gucken, wie viel ihrer Nutzerdaten erheben sie zum Beispiel in Deutschland und entsprechend muss dann ein Teil ihrer weltweiten Gewinne dort abgeführt werden. Das wäre nötig. Ich glaube allerdings, dass eine reine Digitalsteuer nicht reicht, weil das macht alles sehr kompliziert, sondern wir brauchen generell Strafsteuern auf Finanzflüsse und Steueroasen. Das heißt, wenn wir feststellen, Apple oder Google, die versteuern ihre Gewinne im Zielland nicht hinreichend, dann müssen wir eben sagen, ja, wenn jetzt Gewinne von Apple Deutschland zu Apple Irland geschickt werden, zum Beispiel durch solche überhöhten Kaufpreise, dann erheben wir darauf eine Quellensteuer und dann können die eben in Irland sagen, ja, wir haben in Deutschland bereits so und so viel Prozent gezahlt, das können die sich dort auch anrechnen lassen, aber wir haben das Geld hier gesichert. Und das ist die einzige Sprache, die meines Erachtens auch Donald Trump versteht. Wir müssen den Konflikt mit ihm führen und der deutsche Finanzminister hat leider Frankreich und andere Länder im Regen stehen lassen, als die gesagt haben, wir müssen jetzt hier in Europa auch selbst etwas tun und Trump eben auch zeigen, dass wir bereit sind, mit ihm die Auseinandersetzung auch zu führen.
Nun, dann kommen dabei schöne Grüße aus Stuttgart, auch von der IG Metall und von Daimler, die sagen, die Autos, die in Amerika verkauft werden, da wollen wir ja auch nicht, dass Herr Trump die dann da ausschließlich besteuert. Also sind wir da nicht auf unsicherem Boden?
Naja, ich denke, wir sehen ja jetzt gerade an dem Konflikt, der vor dem Industrieländerclub der OECD über die Steuern geführt wird, Trump hat jetzt den Franzosen zum Beispiel Strafzölle angedroht, tut das aber nicht, solange sie wiederum ihre Pläne für eine Digitalsteuer aussetzen. Wir haben aber überhaupt kein Blatt in der Hand, sondern wir sagen immer, wir hoffen darauf, sich mit Trump zu einigen. Und sich mit Trump zu einigen, ist eine Hoffnung, die ich ehrlich gesagt für ziemlich irre halte. Denn wir haben ja gesehen, er ist vom Verhandlungstisch im Prinzip weggelaufen, hat gesagt, er diskutiert überhaupt nicht mehr über diese Maßnahme. Und von daher können wir da lange warten. Da können wir wahrscheinlich so lange warten wie auf den Weihnachtsmann. Und deswegen denke ich, Trump bezeichnet sich ja immer als Dealmaker. Wer mit Trump einen Deal möchte, der muss auch zeigen, dass wir ein bisschen bewaffnet sind.
Dankeschön, das war Fabio De Masi von der Linken. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Wir kommen zum nächsten Thema. Die Corona-Infektionen in Deutschland sind stabil niedrig. 351 meldet das RKI heute. Das ist eine niedrige Zahl, ähnlich niedrig wie in den vergangenen Tagen. Allerdings eine Entwarnung ist das nicht, denn nach wie vor gibt es Hotspots, sogenannte Hotspots. Und die spannende Frage, die politisch diskutiert wird, wie gehen wir denn damit um? Welche Restriktionen gibt es A in diesen Gebieten, die als Hotspot bezeichnet werden? Wo ist die Grenze des Hotspots? Und was dürfen Menschen, die in diesem Hotspot leben, dürfen sie raus, ja oder nein? Ausreisesperren für solche Hotspots. Die Debatte hat Gudula Geuter.
Am Morgen hatte sich Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Rainer Haseloff noch hoffnungsvoll gezeigt, dass Bund und Länder in der Frage der Ausreisesperren für Corona-Hotspots zu einer Einigung kommen würden. Vor einer ursprünglich für den Mittag geplanten Telefonkonferenz sagte der CDU-Politiker im ZDF:
Es wird eine Beschlussfassung geben. Wir sind alle interessiert daran, dass es eine einheitliche Vorgehensweise gibt. Aber die wird nicht schwarz-weiß aussehen und die wird nicht in einer Lösung letztendlich praktiziert sein, sondern wir werden sehr differenziert mit den Erfahrungen, die wir haben, entsprechend umgehen.
Dazu kommt es nun nicht. Zu weit war man offenbar noch auseinander. Die Telefonkonferenz wurde auf morgen verschoben. Von der Idee, ganze Landkreise oder, soweit es enger begrenzte Verdachtsgebiete gibt, auch nur Kommunen durch Ausreiseverbote in eine sanfte Form der Gebietsquarantäne zu stellen, hatte der Chef des Kanzleramts Helge Braun berichtet. Nach Vorüberlegungen mit Vertretern der Länder, wie es hieß. Im Sender NTV hatte er gestern ergänzt:
Darüber diskutieren wir als sozusagen eine Maßnahme, ob sozusagen das nicht am Ende eine bessere Variante ist, als wenn man am Urlaubsort ankommt, dann zurückgewiesen zu werden.
Die Idee polarisiert.
Ich glaube, dass das ein sehr guter Vorschlag ist.
So der stellvertretende Unionsfraktionsvorsitzende Thorsten Frey am Morgen im Deutschlandfunk, der gerade jetzt, wo die Fallzahlen relativ niedrig sind, den Moment für günstig hält, sich auf eine mögliche zweite Welle vorzubereiten.
Hintergrund sollten wir die Zeit wirklich nutzen, um zu überlegen, wie Maßnahmen, die im Falle von Neuinfektionen zu ergreifen sind, möglichst geringe Auswirkungen auf das gesellschaftliche, das soziale, aber auch das wirtschaftliche Leben in Deutschland haben.
Auf ihrer gemeinsamen Pressekonferenz hatten sich gestern auch Kanzlerin Angela Merkel und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hinter den Vorschlag gestellt. Im Bayerischen Rundfunk sprach am Morgen auch die Münchner Virologin Ulrike Protzer von einer sehr vernünftigen Maßnahme. In Japan hätten die Behörden damit sehr gute Erfahrungen gemacht.
Sie haben sehr schnell, wenn irgendwo ein Ausbruch war, erstmal eine lokale Quarantäne verhängt, dann alle getestet und dann entschieden, wer muss in Quarantäne bleiben und wer nicht. Und damit ist man einfach schneller, als wenn man zuerst testet, aufs Ergebnis wartet. In der Zwischenzeit haben sich vielleicht neue angesteckt und dann laufe ich immer hinterher.
Andere sehen die Idee deutlich kritischer. Jürgen Braun, AfD, spricht auf Twitter davon, dass Millionen Menschen eingesperrt würden und fühlt sich an die DDR erinnert. Ein Sprecher der sächsischen Landesregierung teilte mit, man habe Bedenken. Maßnahmen, die nicht kontrolliert werden könnten, seien ineffektiv. Er forderte den Bund auf, seine Vorstellungen zu präzisieren. Die praktische Umsetzung ist einer der Gründe, warum auch Rainer Haseloff skeptisch ist, wie er am Beispiel einer Sperrung des Saalekreises illustriert.
Es ist nicht praktikabel. Der Saalekreis ist ein Kragenkreis um das Oberzentrum Halle herum. Das heißt, ich müsste Halle komplett mit absperren.
Er dringt auf Verhältnismäßigkeit, so wie auch der Präsident des Deutschen Städtetages Burkhard Jung. Es sei sinnvoll, einen Ausbruch an der Quelle einzudämmen. Die Hürden für Ausreisesperren aber seien hoch, sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Ob es sie als letztes Mittel geben dürfe, müsse diskutiert werden. Wenn, dann müssten sie zeitlich eng und räumlich so eng wie möglich gezogen werden. Auch beim Befürworter Thorsten Frey rennt er damit offene Türen ein. Gerichte, zuletzt das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen, das die Maßnahmen für den Kreis Gütersloh gekippt hatte, hätten immer wieder die Verhältnismäßigkeit einschränkender Maßnahmen eingefordert. Die müssten deshalb immer passgenau sein. Allerdings drängt Frey auf einheitliche Kriterien. Das erhöhe die Akzeptanz.
Soweit Gudula Geuter. Dass es internationale Schwerpunkte und damit auch Notwendigkeiten für den Kampf gegen Corona gibt, das zeigen manche Zahlen. In Luxemburg zum Beispiel steigen sie im Moment und da wird es Reaktionen geben müssen. Und dann natürlich in Mallorca. Die Bilder, die wir dort gesehen haben vom sogenannten Ballermann, die sind einfach nur erschreckend. Bevor es da schlimmer wird und möglicherweise Superspreader wieder dafür sorgen, dass es eine neue Welle gibt, hat die spanische Regierung jetzt die Reißleine gezogen. Oliver Neuroth.
Betroffen sind alle Kneipen und Restaurants in der sogenannten Bier- und der Schinkenstraße an der Playa de Palma, dem gerade bei Deutschen beliebten Touristenzentrum auf Mallorca. Ebenso müssen alle Lokale auf der Straße Punta Ballena in Magaluf schließen, der Partyhochburg britischer Urlauber und die Kneipen an einer Partymeile auf Ibiza. Die Verordnung ist seit diesem Nachmittag in Kraft. Wir wollen keine unzivilisierten Touristen auf unseren Inseln, so die deutlichen Worte von Wirtschaftsminister Iago Negreira. Man werde solche Bilder wie die vom vergangenen Wochenende nicht mehr tolerieren. Hunderte Urlauber hatten in und um die Lokale der Playa de Palma und in Magaluf ausgelassen gefeiert. Kaum jemand trug einen Mundschutz oder hielt den Mindestabstand zu anderen ein. Laut Minister Negreira müssen die Balearen das Image des sicheren Reiseziels verteidigen. Die Wirtschaftskraft hänge davon ab. Auf Mallorca sorgt der Tourismus für gut ein Drittel der Wirtschaftsleistung. Die neue Verordnung solle vorerst für 2 Monate gelten. Morgen, am Freitag und am Samstag werde die Polizei verstärkt in den Partyhochburgen im Einsatz sein, um das Verhalten der Gäste zu kontrollieren.
Die Firma Tönnies hat im Zusammenhang mit Corona viele Schlagzeilen gemacht. Sie ist geschlossen worden. Jetzt allerdings scheinen Konzepte vorzuliegen, von denen die Behörden hoffen oder glauben, dass sie besser dafür sorgen, dass es dort keine neuen Infektionen gibt. Es darf teilweise wieder gearbeitet werden. Arndt Möller.
Deutschlands größter Fleischkonzern Tönnies darf wieder Schweine schlachten, früher als erwartet. Eigentlich sollte das Werk bis Freitag um Mitternacht geschlossen bleiben. Die Stadträder Wiedenbrück hat den Produktionsstopp jetzt teilweise wieder aufgehoben. Offenbar überzeugte ein neues Hygienekonzept des Unternehmens. Rund 600 Beschäftigte dürfen ab Donnerstag wieder arbeiten. Wann die getöteten Schweine zerlegt werden, entscheidet sich ebenfalls am Donnerstag. Im Juni waren 1400 von 7000 Tönnies-Beschäftigten erkrankt. Es war der größte Corona-Ausbruch in Deutschland. Das Werk wurde geschlossen. Die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen ordnete vorübergehend für den gesamten Kreis Gütersloh und den Nachbarkreis Warendorf einen sogenannten Lockdown an. Vor Corona schlachtete Tönnies mehr als 20.000 Tiere am Tag. Durch den Produktionsstopp stauten sich bei vielen Züchtern die Schweine in den Ställen.
Die deutsche Verteidigungsministerin ist in Polen gewesen. Das Verhältnis zu Polen ist schwierig, das hat aber auch mit den Amerikanern zu tun. Auch darüber wurde gesprochen. Uli Haug.
Das Gespräch der deutschen Verteidigungsministerin mit ihrem polnischen Amtskollegen dauerte gerade mal eine halbe Stunde. Danach stellte Ministerin Gram-Karrenbauer fest, dass die Zusammenarbeit mit der polnischen Regierung auf dem Gebiet der Verteidigungspolitik sehr gut funktioniert. Größeren Streit scheint es nicht zu geben, offenbar auch, weil die Polen nach Worten der Verteidigungsministerin keine Verlegung von US-Soldaten aus Deutschland in ihr Land anstreben. Die polnische Seite wolle zwar eine größere US-Präsenz, aber nicht um den Preis, dass sie an anderer Stelle abgezogen wird. Für beide Staaten sei es wichtig, dass es keinen US-Abzug und kein Abwenden der USA von Europa gebe. US-Präsident Trump hatte unlängst angekündigt, rund 9000 US-Soldaten abzuziehen. Zumindest ein Teil könnte nach Polen verlegt werden.
Es gibt weitere neue Drohmails von einem sogenannten NSU 2.0, die vor allen Dingen gegen linke Politikerinnen eingehen. Die politische Debatte darüber läuft auch weiter. Was ist da falsch in der Polizei, zum Beispiel in Hessen? Christian Schaff.
Hat die deutsche Polizei ein Rechtsextremismusproblem? SPD-Chefin Saskia Esten meint ja. In den letzten Monaten hätten sich die Hinweise auf rechtsextreme Täter und gewaltbereite Netzwerke in den Reihen der Sicherheitsbehörden gehäuft. Das sagte sie den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Es handelt sich hier nicht mehr um bedauerliche Einzelfälle, so Esken wörtlich. Der Unionsfraktionsvize Thorsten Frey hält diese Anschuldigungen dagegen für abwegig. Die Sicherheitsbehörden dürften nicht pauschal unter Verdacht geraten. Das Polizeibashing von Saskia Esken sei unsäglich, sagte er gegenüber dem ARD-Hauptstadtstudio. Auch der stellvertretende innenpolitische Sprecher der AfD im Bundestag, Martin Hess, sieht in den Äußerungen Eskens eine Verunglimpfung der Polizeibehörden. Die linken Politikerin Martina Renner ist dagegen von der Existenz eines rechten Netzwerkes in der Polizei überzeugt. Es sei nicht mehr zu leugnen, dass man es hier nicht mehr mit Einzelfällen zu tun habe. Martina Renner hat selbst Drohmails mit dem Absender NSU 2.0 erhalten. Regierungssprecher Seibert hat den bislang bekannten Empfängern von solchen Drohmails die Solidarität der Bundesregierung bekundet. Die Vorfälle müssten jetzt bis ins Letzte aufgeklärt werden.
In den Vereinigten Staaten gibt es wieder Hinrichtungen. Eine ist vollstreckt worden, eine andere wurde gestoppt. Julia Kastein.
Wie schon am Montag stoppte eine Bundesrichterin die zweite geplante Hinrichtung diese Woche in letzter Minute. Kurz zuvor hatte auch ein Berufungsgericht einen vorübergehenden Aufschub verhängt. Aber wie am Montag ist noch nicht klar, ob Wesley Ira Perkey nicht doch noch getötet wird. Der 68-Jährige aus Kansas sitzt seit 2003 in der Todeszelle, weil er eine 16-Jährige brutal vergewaltigt und getötet hat. Außerdem hat er eine 80-jährige Frau erschlagen. Dafür bekam er lebenslange Haft. Seine Anwälte argumentieren, dass Perkey an Alzheimer leidet und deshalb gar nicht versteht, warum er hingerichtet werden soll. Die Bundesrichterin erklärte nun, ein Gericht müsse sich mit dieser Frage auseinandersetzen, bevor die Hinrichtung vollzogen werden kann. Das Justizministerium legte Beschwerde gegen die Eilentscheidung ein. Damit ist jetzt erneut der Supreme Court am Zug. Am Dienstag hatte das oberste US-Gericht letztlich die Hinrichtung erlaubt. Daniel Lewis Lee wurde schließlich im Hochsicherheitsgefängnis von Terre Haute, Indiana, per Giftspritze getötet. Der 47-Jährige war wegen Mordes an einer dreiköpfigen Familie verurteilt worden und hatte bis zuletzt seine Unschuld beteuert. Es war die erste Hinrichtung auf Bundesebene seit 17 Jahren. Für Freitag ist bereits eine weitere angesetzt.
Um 23.41 Uhr schauen wir auf das Börsengeschehen. Heute ein Tag fast bis zum Rekordstand, aber eben nur fast. Jan Plate.
Wirklich nur um Haaresbreite hat der deutsche Aktienindex DAX heute die Marke von 13.000 Punkten verfehlt. Dennoch hat der DAX ein neues Hoch seit dem Corona-Crash erreicht. Zum einen ist da die Hoffnung, dass bald ein Kompromiss zum 750 Milliarden Euro schweren EU-Wiederaufbaufonds gefunden wird. Wie auch immer dieser Kompromiss aussehen mag, heißt es auf dem Börsenparkett, den Markt wird's freuen. Den Markt interessiert eigentlich nur, dass sich die EU nicht mehr zerrissen, sondern geschlossen zeigt. Dazu kommt die Hoffnung auf ein Mittel gegen Covid-19. Da beobachten Händler eine immer größer werdende Zahl an Unternehmen mit aussichtsreichen Kandidaten in der Produktpipeline. Insbesondere wird über das amerikanische Biotech-Unternehmen Moderna gesprochen. Das hat dem deutschen Aktienmarkt heute so richtig Schub verliehen. Der DAX hat fast 2% zugelegt auf 12.931 Punkte. Für die Deutsche Bank ist es um fast 1,5% nach oben gegangen, nachdem die amerikanische Investmentbank Goldman Sachs erstaunlich gute Geschäftszahlen präsentiert hat. Am Abend hat noch der Göttinger Laborausrüster Sartorius seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr erhöht. Die Produkte des MDAX-Unternehmens werden bei der Herstellung von Impfstoffen, aber auch von antiviralen Medikamenten eingesetzt.
Das war der Bericht von Jan Plate. Wenn man in das Handbuch für die politische Agitation guckt, dann stellt man eines fest. Wenn man politisch unter Druck gerät, wie es zum Beispiel dem US-Präsidenten aktuell in der Corona-Krise passiert, dann muss man mit einem anderen Thema versuchen, in die Offensive zu kommen. Genau das macht er. Der Handelskonflikt zwischen den USA und China wird wieder angefacht. Und zwar so heftig, dass es Sanktionen auf der einen Seite gibt, Gegensanktionen der Chinesen auf der anderen Seite und die Spirale läuft munter weiter. Die Probleme, die real da sind, werden nicht gelöst. Das alles hat im Moment damit zu tun, dass das Sicherheitsgesetz von Hongkong der Ausgangspunkt dieser neuen Debatten ist. Auch das ist eine ernste Debatte. Die Frage ist, ob es wirklich so gelöst werden kann. Kein Rechtsstaat, das ist klar. Auf der einen Seite, was heißt das fürs Business? Mischa Erhardt erklärt.
Die Forderung ist klar und sie liegt nahe. Wandel durch Handel. Gemeint allerdings ist ein politischer Wandel durch wirtschaftlichen Handel. Doch der lässt sich in China nur sehr begrenzt beobachten.
Ja, die Frage ist natürlich grundsätzlich, ob das mit dem Wandel durch Handel funktioniert. Das hat man ja jetzt über Jahrzehnte lang versucht. Und gerade das Beispiel Hongkong zeigt halt, dass wenn es um Fragen der nationalen Sicherheit oder eben auch Gefahren für die politische Legitimität und das Überleben der KP geht, da auch der Handel nicht mehr den größten Anreiz bietet, sein Verhalten zu verändern.
Sagt Katja Drienhausen von Merix, dem Mercator-Institut für China-Studien. Auch Edgar Walk, Chefvolkswirt der Vermögensverwaltung im Bankhaus Metzler, meint, dass weniger politischer Wandel durch Handel mit China entstanden ist, sondern das Ergebnis lautet eher Wachstum durch Handel.
Immerhin kann man sagen, dass die Welt durch die Einbindung Chinas in den Welthandel prosperiert hat. In China die Zahl der in Armut Lebenden ist ja um mehrere hundert Millionen gesunken. Auch in den USA ist das Bruttoinlandsprodukt relativ stark gestiegen durch den Welthandel, durch die billigen Importe. Klar, das war dann ungleich verteilt. Aber zumindest diese Aussage, mehr Prosperität durch mehr Handel, die ist auf aggregierter Ebene eingetreten.
Umgekehrt könnte die neue Haltung Chinas gegenüber Hongkongs darin liegen, dass das Land weniger auf das Finanz- und Wirtschaftszentrum Hongkong angewiesen ist als in der Vergangenheit.
Dass die praktisch das über die eigenen Finanzzentren im Inland abdecken können, den Finanzierungsbedarf über Shanghai vor allem. Und von daher geht China jetzt hier anders vor als in der Vergangenheit. Die Notwendigkeit für ein unabhängiges Hongkong besteht für China nicht so wie in der Vergangenheit oder nicht mehr so wie in der Vergangenheit.
Die Vorsitzende des Menschenrechtsausschusses im Bundestag, Gide Jensen von der FDP, fordert Sanktionen gegen China von Seiten Europas oder der Bundesregierung. China-Expertin Katja Drienhausen allerdings bezweifelt, ob das wirklich etwas bringen würde.
Also ich denke, man sollte sich von der Erwartung lösen, dass, indem man eben die Vorteile des Handels und der guten Beziehungen in den Vordergrund hebt, dass sich dadurch Peking zu einem einlenken oder konformeren Verhalten oder weniger invasiven Verhalten, gerade was Menschen- und Bürgerrechte in Hongkong geht, bewegen lassen würde. Also da muss man einfach seine Strategie auch grundsätzlich überdenken.
Stattdessen schlägt sie vor, für zukünftige Projekte wie die stärkere Verzahnung Chinas mit Europa über neue Handelsrouten klare rote Linien aufzuzeigen.
Und dass dies eben gerade bei den Themen Menschen- und Bürgerrechte sowohl in China als eben auch gerade in Hongkong, dass er eben durch seine Mitgliedschaft auch an internationalen Menschenrechtskonventionen dann nochmal ganz anders in das internationale System auch eingebunden ist, dass das eben für Europa rote Linie ist.
Das war der Bericht von Mischa Erhardt. Und dazu passt dann noch eine jüngere Meldung. Die Amerikaner haben noch einmal bekräftigt, genau genommen der Außenminister Pompeo, dass all jene Unternehmen sanktioniert werden, die an Nord Stream 2 mitbauen, auch indirekt. Das ist eine neue Attacke der Amerikaner, in dem Fall gegen deutsche und europäische Unternehmen. Jetzt kommen wir zum Thema faire Lieferketten. Wenn ich den Begriff nenne, faire Lieferketten, dann wird niemand dagegen sein. Ja, alle wollen diese ausbeuterischen Verhältnisse, die es zum Teil weltweit gibt, begrenzen oder zumindest einengen. In der Politik gibt es da breite Zustimmung. In der Wirtschaft wird es schon etwas schwieriger. Abstrakt sagen alle ja, aber wenn es konkret wird, nun ja, dann ist es dann gelegentlich schwierig. Und dann heißt es, wir haben Corona, wir haben die Belastungen hier und da und alles gleichzeitig geht nicht. Die Debatte über das Lieferkettengesetz läuft. Panayotis Gavridis.
Der Widerstand der Wirtschaft gegen das geplante Lieferkettengesetz wird zunehmend größer. Für Achim Derks vom Deutschen Industrie- und Handelskammertag sei nicht verantwortbar, dass deutsche Unternehmen für mögliche Verstöße, die irgendwo in ihren Lieferketten passieren, in Mithaftung genommen werden sollten. Ähnliche Töne auch vom Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Deutschland, Stefan Gent. Ein Gesetz würde die Textilhändler im internationalen Wettbewerb massiv benachteiligen. Die Unternehmen dürften nicht als Ersatzpolizei für die Einhaltung von Recht und Gesetz in den Produktionsländern herhalten, so Gent gegenüber der dpa.
Bestimmte Sorgfaltspflichten muss man doch auch von Unternehmen verlangen können,
hält Bundesumweltministerin Svenja Schulze im Deutschlandfunk dagegen.
Die wissen doch, wo ihre Produkte herkommen. Sie haben ein Managementsystem in ihrem ganzen Bereich, was die Qualität der Produkte überwacht. Und zur Qualität der Produkte gehört eben auch, dass sie unter fairen Bedingungen hergestellt werden und dass nicht die Umwelt dafür leidet.
Sie unterstützt das Vorhaben des Entwicklungsministers Gerd Müller und des Arbeitsministers Hubertus Heil. Beide wollen bald einen Entwurf für ein Gesetz vorlegen, das größere deutsche Unternehmen und ihre Zulieferer in globalen Lieferketten dazu verpflichten soll, Menschenrechte einzuhalten angesichts von Kinderarbeit und Hungerlöhnen.
Und diese Sorgfalt, dass nicht bei uns Dinge auf dem Tisch landen, nicht bei uns Dinge gekauft werden können, die dazu führen, dass auf der Welt Kinder beschäftigt werden, dass Wälder abgeholzt werden. Ich finde, diese Verantwortung müssen wir in Deutschland wahrnehmen und die können auch die Unternehmen wahrnehmen.
Unterstützung bekommt Schulze von Umweltverbänden. Greenpeace, die Deutsche Umwelthilfe und der Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland fordern, dass auch Umweltaspekte bei einem Lieferkettengesetz berücksichtigt werden müssen. Lia Polozek vom BUND verweist dabei auf ein eigenes Gutachten, wonach es rechtlich zulässig und machbar sei, umweltbezogene Sorgfaltspflichten in ein Gesetz aufzunehmen.
Ein deutsches Lieferkettengesetz würde schon mal eine sehr starke Verbesserung für Betroffene vor Ort erwirken. Wenn Deutschland als große wirtschaftsstarke Nation vorangeht, kann es dazu führen, dass die anderen Regulierungen, die dann wirklich für ein weltweites Level Playing Field sorgen würden, dass die überhaupt erst angestoßen werden. Weil wenn Deutschland stehen bleibt, dann kippt auch die EU-Ebene nicht. Und dann kippt vor allem die Ebene der Vereinten Nationen nicht.
Deutsche Firmen seien immer wieder an Umweltzerstörung und Menschenrechtsverletzungen durch ihre Tochterunternehmen beteiligt, etwa bei der Textilproduktion oder durch Brandrodungen für Sojafutter, so die Umweltschützerinnen bei der heutigen Online-Pressekonferenz. Eine Umfrage der Regierung hatte ergeben, dass viele Firmen freiwilligen Pflichten nicht ausreichend nachkommen. Nun soll ein Gesetz her. Bis August sollen die ersten Eckpunkte durchs Kabinett gebracht werden. Dabei könnte vor allem Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier das Vorhaben ausbremsen. Er kündigte an, die Ergebnisse der Unternehmensbefragung würden nun von der gesamten Bundesregierung sorgfältig analysiert. Zudem wolle er sich für eine zügige europäische Lösung einsetzen, um einen nationalen Flickenteppich und die damit verbundenen Wettbewerbsverzerrungen innerhalb der EU zu vermeiden, so Altmaier. Droht Streit innerhalb der Regierung? Arbeitsminister Hubertus Heil glaubt jedenfalls, dass man zügig zu guten Ergebnissen kommen werde. Letztlich gehe es auch um die Glaubwürdigkeit Deutschlands, wenn man eine entsprechende Regelung auf europäischer Ebene vorantreiben wolle, so Heil in der Passauer Neuen Presse.
Soweit Panayotis Gavridis. Vielen Kulturschaffenden geht es in diesen Corona-Zeiten schlecht. Wir haben mehr als einmal darüber berichtet. Allerdings, die Politik hat aufgehorcht. Heute zum Beispiel hat die Kulturstaatsministerin Monika Grütters noch einmal das Füllhorn ausgepackt. Gemeinsam mit dem Regisseur Tom Tykwer will man jetzt eine Branche ganz besonders unterstützen, nämlich die Filmtheater Alexander Soyer.
Mindestens 160 Millionen Euro abgegrenzt wirklich für Kino und Film. Zusätzlich zu dem, wo auch Kinobetreiber oder Filmbetreiber von diesen Umbaumaßnahmen, von zum Beispiel Alternative, auch digitale Projekte, ist für alle Branchen offen.
Die passende Kulisse der kleinen Pressekonferenz, ein Kinosaal mit 100 Plätzen, aber nur 20 Plätze davon besetzt. Das ist die Realität in den Kinos. Dass das nicht lange gut gehen kann ohne Hilfen, ist klar.
Also das, was Sie an wenigen Plätzen nur verkaufen können, da versuchen wir ein bisschen kompensatorisch zu wirken gegenüber einem mehr oder weniger ausverkauften Kino. Wir glauben, dass es ohne diese zusätzliche Hilfe nicht geht.
Investitionszulagen für neu geschaffene Schutzmaßnahmen, neu geschaffene Hilfen jetzt auch für die größeren und Nicht-Arthouse-Kinos, zusätzliche Mittel für Kinoverleiher. Und als kleine Überraschung gab Grütters bekannt, dass der diesjährige Preis für die besten Programmkinos vorgezogen wird und auch damit noch weitere Mittel zumindest an die Preisträger-Kinos jetzt schon fließen. Und dass jede Hilfe zählt, das unterstrich auch Tom Tykwer noch einmal.
Ich finde das wahnsinnig bedeutend, dass wir uns klar machen müssen, dass viele Läden wahrscheinlich einfach schon zu wären oder gar nicht mehr wieder auf hätten machen können. Und dass eben meistens auch die sind, an denen unser Herz hängt.
Auch über den Ausfallfonds für Filmproduktionen wurde gesprochen und tatsächlich nimmt diese Garantie für Corona-bedingte Ausfälle von Dreharbeiten mittlerweile konkrete Formen an. Monika Grütters.
Und füllt und der Bund ist also bereit, 50 Millionen Euro zu geben. Ich weiß, dass dazu, das funktioniert nur, wenn Länder und Sender auch über dieses Stöckchen springen und ihrerseits was geben. Es gibt aber gute Signale der Länder. Also NRW hat ja schon 10 Millionen in Aussicht gestellt, Bayern 5. Ich habe jetzt mit Berlin telefoniert. Michael Müller hat auch von 10 Millionen Euro gesprochen.
Die Kulturstaatsministerin will mehr Geld geben. Das war der Beitrag von Alexander Soyer. Wir sind fast am Ende, aber noch nicht ganz. Der Kollege Christoph Wittelsbürger sitzt im Nachbarstudio. Er hat den Blick in die Kommentarspalten von morgen. Bitte schön.
Guten Abend.
Zentrales Thema in den Kommentaren ist das gescheiterte Paritätsgesetz in Thüringen. Das Landesverfassungsgericht hatte entschieden, dass die Parteien ihre Listen für die Landtagswahl nicht zu gleichen Teilen mit Frauen und Männern besetzen müssen. Die Nordwestzeitung aus Oldenburg begrüßt das, denn der Staat darf keine Regeln aufstellen, die Parteien zu einer Vorauswahl der Kandidaten aufgrund irgendwelcher vorgegebener Kriterien zwingt. Jede andere Entscheidung hätte in der Zukunft manipulierenden Eingriffen in die Listenaufstellung Tür und Tor geöffnet. Auch die Frankfurter Allgemeine Zeitung sieht die Entscheidung positiv. Wer echte Parität will, sollte sie ausdrücklich im Grundgesetz verankern. Es wäre dann aber eine wirklich andere Verfassung. Identitätspolitik, die eine höhere Anerkennung einer bestimmten Gruppe anstrebt, ist nicht ohne Grund in anderem Zusammenhang ein Fall für den Verfassungsschutz. Der Kölner Stadtanzeiger hingegen kritisiert, das Gremium hat einen sehr eingeschränkten Blickwinkel, denn auf die Listenaufstellung, und um die geht es, haben Wähler auch ohne Paritätsgesetz keinen Einfluss. Und Frauen haben nach wie vor geringere Chancen, auf diese Listen zu gelangen. Das liegt daran, dass Männernetzwerke funktionieren. Und es liegt daran, dass Frauen nach wie vor einen Großteil der Sorgearbeit übernehmen. Die neue Osnabrücker Zeitung fügt hinzu, wenn junge Frauen schon im Ortsverein scheitern oder erst jahrzehntelang Plakate kleben sollen, bevor sie aufgestellt werden, ist das ein Problem. Andererseits braucht es auch politisch interessierte Bürgerinnen, die die Hand heben, wenn es um ein Mandat geht. Die hessische Niedersächsische Allgemeine verweist auf den geringen Frauenanteil bei Union und FDP und vor allem bei der AfD mit nur 11%. Dass sie den Kampf gegen die gesetzliche Parität nun als Sieg feiert, spricht für sich. Und nun zu einem anderen Thema. Die juristische Niederlage der EU-Kommission im Streit mit Apple um eine Rekordsteuernachzahlung in Irland. Die EU mache in mehrfacher Hinsicht keine gute Figur, findet der Tagesspiegel aus Berlin. Denn der eigentliche Skandal ist, dass es Apple so einfach gemacht wird, seine Steueroptimierungsstrategie in Europa durchzuziehen. Es ist ja nicht so, dass der US-Konzern den irischen Fiskus mit Hilfe kurioser Steuertricks hinters Licht geführt hat. Die Amerikaner haben lediglich das Lockangebot der Steueroase Irland angenommen. Die Frankfurter Neue Presse fordert, mit der Keule des EU-Beihilferechts kann die EU-Kommission den Kampf gegen die Steuervermeidung nicht gewinnen. Es muss eine politische Lösung mit Gesetzesänderungen her. Und die Badische Zeitung aus Freiburg fasst es so zusammen: Für die EU-Kommission ist es eine peinliche Schlappe, für Apple und Irland ein Grund zu jubeln.
Dankeschön. Der Dank geht an den Kollegen Christoph Wittelsbürger für diesen Blick in die Kommentarspalten von morgen. Das war's hier bei uns. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihr Interesse, auch im Namen der Kolleginnen und Kollegen. Wir bringen Sie sicher durch die Nacht. Ab 5 Uhr ist der Kollege Jörg Münchenberg wieder für Sie da. Da geht's unter anderem um den EU-Gipfel. Mein Name ist Jürgen Zuheide. Ich wünsche Ihnen noch eine angenehme Nacht. Sag bis demnächst und tschüss.